Nach dem Gong zur ersten Stunde heißt es nicht Bücher und Stifte raus, sondern jetzt geht's erstmal mit dem Wattestäbchen in Mund und Nase. In einigen Bundesländern, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, werden Schülerinnen und Schüler ab heute regelmäßig auf das Coronavirus getestet, damit es möglichst viel Präsenzunterricht geben kann. Waren genügend Tests da und wie hat's funktioniert? Das hören wir gleich aus Friedrichstadt. Und wir spitzen die Ohren, um zu hören, was der Bundespräsident zum Start des Sommersemesters zu sagen hat. Das deutsche Staatsoberhaupt hat sich in einer Rede direkt an alle Studierenden des Landes gewendet. Ich bin Stefanie Gebert, herzlich willkommen. Die Klassenräume bleiben dunkel und auf den Straßen heute waren weit und breit keine Schulkinder mit Ranzen zu finden. So jedenfalls das Bild hier in Köln. Zwar sind in 9 von 16 Bundesländern die Ferien, die Osterferien vorbei, aber Unterricht in der Schule ist deshalb noch lange nicht überall angesagt. Für viele geht es eben erstmal online weiter und das heißt für die meisten von zu Hause. Anders ist es in Sachsen-Anhalt. Hier soll ab sofort getestet werden, um möglichst viel Unterricht im Klassenzimmer zu ermöglichen. Heißt, jeder Schüler soll 2-mal die Woche einen Test bekommen. Los ging es heute, direkt nach den Ferien, etwa an der Gemeinschaftsschule in Friedrichstadt. Dort ist Ines Petermann Schulleiterin und sie ist auch Vorsitzende des Landesschulleiterverbands in Sachsen-Anhalt. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
An uns hier bei Campus und Karriere werden kuriose Geschichten herangetragen, wenn es ums Testen an Schulen geht. Da kommen dann Tests nicht rechtzeitig oder statt der gewünschten Lolli-Tests für die Grundschüler werden Stäbchen für die Nase geliefert und. Wie ist es denn bei Ihnen gelaufen heute? Wann sind Ihre Tests eingetrudelt?
Unsere Tests für heute sind noch gar nicht eingetrudelt und wir wissen auch nicht, wann wir sie in dieser Woche erhalten werden. Hm. Es gibt mehrere Mutmaßungen, auf die vielleicht morgen oder am Mittwoch kommen, aber es weiß keiner.
Und wie haben Sie es dann heute Morgen geregelt?
Wir haben vorsorglich, da wir noch Restbestände von den freiwilligen Tester hatten, nur die Schuljahrgänge 9 und 10 heute in der Schule gehabt. Dafür haben diese Restbestände noch ausgereicht und die haben wir auch heute getestet.
Und wie es die kommenden Tage wird, da müssen Sie dann nochmal spontan gucken. Richtig. Sie sind so Krisenmanagerin in letzter Zeit, die sehr ad hoc und sehr kurzfristig entscheiden muss, oder?
Auf alle Fälle. Und wir haben uns zum Beispiel für morgen deswegen auch vorgenommen, weil noch ein paar Restbestände da sind. Das würde genau noch für die 5. Klassen reichen. Und da es ja für Sie besonders wichtig ist, dass Sie im Präsenzunterricht hier sind, dass wir morgen noch die 5. Klassen testen. Und dann müssen wir weiterschauen. Alle anderen werden im Distanzunterricht beschult.
Schauen wir mal auf das Prozedere insgesamt. Wenn es denn Testkits geben würde, wie würde das ablaufen? Morgens, bevor der erste Unterricht überhaupt startet, kriegen alle dieses Kit und dann geht's los mit dem Stäbchen in die Nase oder wie läuft das?
Ja, wir sind nicht der Meinung, dass das gut ist, im Klassenraum zu machen, wo vielleicht dann auch Schüler diskriminiert werden, wenn es dort zu positiven Testergebnissen kommt und alle sitzen gemeinsam im Raum. Außerdem sind die Räume zum Teil sehr eng, dann sollen die Schüler ja erst ihre Nase schneuzen, dann setzen sie alle die Masken ab. Also das ist für uns keine Option, sodass wir das also in der Turnhalle durchführen. Dort haben wir einen wesentlich größeren Raum, können das auch entsprechend besser verteilen, für eine bessere Belüftung sorgen und nutzen dort die Möglichkeit, das mit den Schülerinnen und Schülern zu machen. Problematisch ist natürlich erstmal zu schauen, wer darf denn überhaupt getestet werden, von wem liegen die Einverständniserklärungen der Eltern vor, wer bringt vielleicht ein fertiges Testergebnis schon mit und wie auch immer.
Sie haben insgesamt, glaube ich, 600 rund Schülerinnen und Schüler. Wie halten Sie das denn dann nachschriftlich? Ein bürokratischer Riesenaufwand oder wie machen Sie es praktisch?
Es ist ein riesen bürokratischer Aufwand. Wir haben versucht, mit Tabellen uns da weiterzuhelfen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr, sehr schwierig, da ja die Schüler auch ihr eigenes Testergebnis mitbringen können und wir dann gucken müssen, von welchem Datum ist das, daher ein Test. Und das alles im Auge zu behalten, ist ein riesen personeller Aufwand, der dafür notwendig ist. Und das bei 620 Schülern erfordert schon viel logistische Leistung.
Was passiert eigentlich mit den Schülerinnen und Schülern, die dann positiv in der Turnhalle getestet werden? Was machen Sie mit denen?
Zum einen wird natürlich sofort das Gesundheitsamt informiert, es werden die Eltern informiert und dann müssen die Eltern die Schüler abholen, mit ihnen zum Gesundheitsamt gehen, um dort einen PCR-Test durchzuführen.
Und was sagen Eltern und Schülerinnen und Schüler da so heute Morgen? Ist die Mehrzahl zufrieden damit, dass es jetzt so weitergehen kann in Präsenz?
Also es gibt schon einige Eltern, die das Testen auf diese Art und Weise total ablehnen. die auch zum Teil heute sehr böse am Telefon reagiert haben und uns beschimpft haben. Aber das sind zum Glück nur ganz wenige. Eine ganze Reihe von Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. finden das erstmal gut, dass getestet wird. Sie gehen dann mit mehr Ruhe auch in den Raum. Das waren so die Aussagen der Schülerinnen und Schüler der 10. Haben allerdings auch Sorgen, was passiert, wenn jemand in Quarantäne kommt oder der Test ist erstmal positiv, dann dauert es wieder, ehe es bestätigt wird, sie fallen aus und sie haben Angst, dass ihnen natürlich hier wesentlich noch Zeit für die Vorbereitung der Prüfung verloren geht.
Und wie geht's Ihnen selbst und auch Ihrem Kollegium? Fühlen Sie sich sicherer, wenn die Tests vorher durchgeführt werden, bevor Sie in den Unterricht gehen?
Also ich denke mal, das ist eine Entscheidung von jedem Einzelnen. Da kann ich auch gar nicht für meine Kollegen sprechen, weil ich in den Rückfragen auch immer mitbekommen habe, dass das manchmal auch von Tag zu Tag sehr schwankend ist. Nämlich so, wie die Rahmenbedingungen drumherum sind. Denn es sind ja sehr viel zusätzliche Arbeiten notwendig. Und die Kollegen sagen, auf der einen Seite ist es gut, dass man weiß, aber wir wissen natürlich auch, die Tests sind nur dann sinnvoll, wenn sie auch exakt durchgeführt werden. Und es gibt da schon auch Bedenken, ob das alles wirklich uns in eine Sicherheit oder nur in eine Scheinsicherheit bringt.
Wenn Sie jetzt so ein Fazit ziehen, machen wir einen Strich drunter unter diesen ersten Tag. Sind Sie zufrieden, wie das gelaufen ist? Wahrscheinlich eher nicht, weil die Testkits ja nicht kamen. Welche Verbesserungsvorschläge hätten Sie auch vor allem in Richtung Ministerium? Klarere Ansagen, klarere Organisation?
Na, also ich bin vor allen Dingen unwahrscheinlich schockiert, dass dann auf meine Frage, wann die Testkits kommen und die Aussage, dass das noch dauern wird, gesagt wurde, dann sollen alle Schüler jetzt nochmal wieder Unterricht machen. Das kann ich nun überhaupt nicht verstehen. Ich kann nicht heute sagen, heute dürfen nur die kommen, die einen negativen Test haben. Morgen sollen alle kommen und am Mittwoch, wenn wieder Testkits vorliegen, kann ich wieder sagen, es kommen nur die mit einem negativen Ergebnis rein. Das ist eine Aussage, die finde ich ganz fürchterlich und so werden wir das auch nicht umsetzen. Und das ist eigentlich so ein Hauptproblem, dass es hier oftmals Entscheidungen gibt, ohne dass die nachfolgenden Dinge mit berücksichtigt werden, wie zum Beispiel die Informationen, die rechtzeitige Informationen der Schüler und Eltern, die Lieferung der Testkits und ähnliches mehr.
Würden Sie sagen, das ist eines von vielen Beispielen oder war es bislang eine gute Zusammenarbeit in Sachsen-Anhalt zwischen Ministerium und Schulleitung?
Also es ist eine sehr anstrengende Zusammenarbeit, wo über viele Bereiche der Wille da ist, es gut zu gestalten. Aber an ganz vielen Stellen wird immer deutlicher, dass man zu wenig auf das schaut, was wirklich in der Praxis passiert. Und gerade in dieser jetzigen Situation ist deutlich, wie groß die Differenz ist zwischen den Sichtweisen der Leute in den Schulen und der Sichtweisen der Leute in den Ministerien. Damit können wir nicht zufrieden sein.
Die Unzufriedenheit ist groß an den Schulen in Sachsen-Anhalt. Denn der Start der verpflichtenden Corona-Selbsttests für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte ist offensichtlich ziemlich chaotisch gelaufen. Unabhängig davon, ob es nach den Osterferien jetzt in Präsenz oder erstmal digital weitergeht, es sind durchaus Lernlücken entstanden im Jahr der Pandemie. Lücken, die jetzt wieder aufgeholt werden müssen. Das Bundesbildungsministerium hat versprochen, Geld dafür beizusteuern für die Nachhilfeprogramme. Und die Länder haben Ideen entwickelt, wie die Aufholjagd gelingen kann. Wir schauen in dieser Woche auf die unterschiedlichen Modelle, die es da so gibt, hier bei Campus und Karriere. Heute schauen wir nach Hessen. Da gab es jetzt während der Osterferien sogenannte Lerncamps. Mathe, Deutsch, Englisch, das waren die Fächer, in denen Schüler freiwillig zusätzlich üben konnten. Ludger Fittgau hat sich ein Camp im südhessischen Hanau genauer angeschaut.
Die 12-jährige Nina und der 15 Jahre alte Lukas genießen das dreitägige Osterferien-Lerncamp in ihrer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe in Hanau. Sie holen in Mathe, Deutsch und Englisch Stoff auf, den sie durch den Online-Unterricht während der zurückliegenden Pandemiewochen nicht so gut lernen konnten.
Weil man hat das halt auch nicht mehr so genauer erklärt bekommen wie hier, weil das kann man ja auch nicht während.
Man hat sehr viel verpasst, was jetzt im Leben wichtig ist. Ich gehe davon aus, das kann im Leben vielleicht Schwierigkeiten geben.
Ja, ich sehe es eigentlich genauso.
Sarah Stefani ist die stellvertretende Leiterin an der Lindenau-Schule im Hanauer Stadtteil Großauheim und hat mit Kolleginnen und Kollegen das Lerncamp organisiert. Es gab mehr Anmeldungen als Plätze. 100 Schülerinnen und Schüler durften unter Corona-Bedingungen mit einer Sonderförderung des Landes Hessen teilnehmen, bei einer Gesamtzahl von 1200 Kindern und Jugendlichen.
Also ich bin voller Herzblut mit meinem Team da rangegangen und habe gedacht, super, dass wir was haben, was auch schulintern ist, wo wir unsere eigenen Schülerinnen und Schüler beschulen können. Da können wir noch viel besser feststellen, wo sind die Defizite ganz genau. Das kann vorher zurückgemeldet werden. Wir sind sehr froh, dass die Kinder wieder hier sind und in dem Rahmen des Ostercamps. Und das ist erstmal was ganz Tolles.
Insgesamt wurden in Hessen rund 200 Lerncamps mit ca. 11.000 Schülerinnen und Schülern in diesen Osterferien organisiert. Dafür wurden landesweit mit zusätzlichen Honorarmitteln Lehramtsstudierende, Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sowie pensionierte Lehrerinnen und Lehrer zum Mitmachen motiviert. Für die Schülerschaft waren die Camps kostenlos. Das reicht längst nicht, findet Christoph Degen, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Wiesbadener Landtag sowie Generalsekretär der Partei in Hessen.
Was fehlt, ist die Verbindlichkeit, eben die Schüler zu erreichen, die eben dringend es brauchen, die abgehängt sind, die zum Teil ja seit Dezember nicht mehr die Schule von innen gesehen haben. Das sind fast 250.000 Schülerinnen und Schüler, die abgehängt sind seitdem. Und da muss man gucken, dass man die jetzt wirklich erreicht durch einfach verbindliche Angebote, einzelne Präsenztage und auch wirklich nicht nur aktionistisch in den Ferien, sondern ein Konzept, das über 1-2 Schuljahre reicht, wo eben verbindlich geregelt wird, wann was nachgeholt wird, durch vielleicht hier und da eine Wochenstunde mehr, durch ein zusätzliches Ganztagsprogramm.
Auch der Elternbund Hessen hält die Ostercamps lediglich für ein Zusatzangebot, das kein Ersatz für ein langfristiges Konzept ist. Der hessische CDU-Kultusminister Alexander Lorz versichert, es bleibt nicht bei den Ferienlerncamps. In seinem Haus werde an vielen weiteren Maßnahmen, Initiativen und Kooperationen gearbeitet, die, Zitat, noch in diesem sowie im kommenden Schuljahr folgen werden. Der Hanauer Ostercamp-Organisatorin Sarah Stefani war es wichtig, dass das Camp mit der Schülerschaft vor Ort stattfinden konnte und nicht online. So konnte sie erfahren, wie schwer es manchen Kindern fällt, zu Hause gut zu lernen, mit beengten Wohnverhältnissen oder mangelhafter Geräteausstattung.
Es gibt schon Unterschiede, manchmal auch mit Kindern, die vielleicht noch nicht so ausgestattet sind. Vielleicht fehlt der Drucker, vielleicht haben sie nur das Handy als Endgerät.
Nina und Lukas hoffen, dass sie nach dem Ende des Ostercamps an ihrer Schule bald wieder mit den anderen in der Klasse lernen dürfen.
Und auch wenn es nur so 4 Stunden oder 5 Stunden sind am Tag. Aber das Online-Unterricht, das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts. Das bringt vielleicht ein bisschen was. Aber es bringt auch nicht viel.
Ja, also mir ist auch wichtig, dass erstmal die Schulen an erster Stelle wieder aufmachen, dass wir erstmal wieder reinkommen in den Rhythmus, morgens aufstehen, ins Bad gehen, Schultasche packen, alles machen. Und dass es halt einfach besser ist.
Die Staatsbibliothek unter den Linden. Eine exklusive Adresse mit eindrucksvollem Gebäude und damit offenbar die passende Kulisse für eine Rede des Bundespräsidenten. Heute hat sich Frank-Walter Steinmeier von der Staatsbibliothek aus an die Studierenden des Landes gewandt zum Start des Sommersemesters. Kein übliches Prozedere, aber es sind eben auch besondere Zeiten. Welche Botschaft der Präsident an die Hochschulen schickte, Claudia van Laak hat zugehört.
Er steht auf ihrer Seite. Diese Botschaft wollte Frank-Walter Steinmeier mit seiner Rede aussenden. Die Studierenden handelten verantwortungsbewusst. Sie seien solidarisch mit den Älteren und den besonders Gefährdeten, lobte der Bundespräsident. Dies sei viel zu wenig wahrgenommen worden.
Und ich habe ungeheuren Respekt davor. Aber meine Erwartung ist diese, jetzt ist es umgekehrt auch an uns, den Älteren, Solidarität mit ihnen zu zeigen.
Das bedeutet für den Bundespräsidenten nicht bei der Bildung, nicht bei der Wissenschaft sparen, auch wenn die öffentlichen Haushalte jetzt überschuldet sind. Der Bundespräsident ging auch auf die finanziellen Probleme vieler Studierender ein. Die Nothilfen des Staates seien wichtig. Trotzdem hätten manche das Studium aufgeben müssen. Dies mache ihm Sorgen. Auslandsaufenthalte seien essentiell und kein Luxus, auf den man verzichten könne.
Diese lebenswichtige Erfahrung darf nach der Pandemie nicht einfach wegfallen. Und ich fände es gut, wenn Europa Ihnen dieses Signal senden würde und Ihnen allen zusichert, dass Sie Ihre Erasmus-Erfahrung ohne akademische und finanzielle Nachteile nachholen können.
Frank-Walter Steinmeier machte auch klar, digitale Formate könnten die Hochschule, wie sie vor Corona war, nicht ersetzen. Hochschulen seien Orte der Begegnung, es leide die Qualität der Ausbildung. Das Ungeplante, das Fachfremde, so vieles falle weg. Ganz wichtig.
Universitäten sind öffentliche Räume. Wenn sie geschlossen sind, dann fehlen sie ihnen. Aber dann fehlen sie auch der demokratischen Gesellschaft. Ich bin überzeugt, die Universität als öffentlicher Raum wird durch Digitalisierung niemals überflüssig, niemals obsolet.
Der Bundespräsident wurde in seiner Rede auch persönlich, blickte kurz zurück auf sein Jurastudium an der Universität Gießen. Wenn er sich so richtig doof fühlen wollte, bekannte Steinmeier, dann hätte er sich in eine Biochemie-Vorlesung gesetzt. Auch so etwas geht nicht im gerade gestarteten dritten Digitalsemester.
Ja, und obwohl das Semester digital ist, erledigen die Studierendenwerke trotzdem ihre Arbeit und ändert sich deshalb auch nichts am Semesterbeitrag. Das hat das Bildungsministerium in Brandenburg gerade noch mal betont. Schließlich würden die Wohnanlagen zum Beispiel weiter betrieben und in vielen Mensen gäbe es Essen to go, so die Begründung. Wer den Semesterbeitrag reduzieren möchte, der muss weiterhin nachweislich krank sein, heißt es außerdem. Ansonsten müssten in Brandenburg für das aktuelle Sommersemester weiter rund 185 Euro gezahlt werden. Schwierige Entscheidungen mit Blick auf die Zukunft, die müssen junge Akademikerinnen und Akademiker nicht erst seit der Pandemie für sich treffen. Auch ohne Covid-19 steht die Frage an, wie es nach der Promotion zum Beispiel weitergehen kann. Immer mehr Betroffene in Deutschland entscheiden sich gegen eine Karriere im Wissenschaftsbetrieb und für einen Berufsweg in der freien Wirtschaft. Meine Zahl dazu, nur jeder 5. bis 6. bleibt an der Hochschule. Das sagt eine aktuelle Befragung der Universität Kassel. Katharina Mild hat für uns mit 2 Promovierten über die Gründe gesprochen. Mit einem, der in der Forschung geblieben ist und einer, die einen anderen Weg eingeschlagen hat.
Der Werdegang von Georg Pesch ist so etwas wie eine wissenschaftliche Bilderbuchkarriere. Nach dem Masterabschluss in Produktionstechnik folgte die Promotion, dann die Postdoc-Stelle, ein Auslandsjahr und eine lange Liste wissenschaftlicher Publikationen. Schon früh in seinem Studium merkte der Ingenieur, dass der Weg in die Forschung wohl sein Weg sein wird, dass ihn Theorie und Wissenschaft mehr reizen als die Industrie.
Ich wusste schon relativ schnell in meinem Studium, dass ich sehr gut in solchen theoretischen Sachen bin und dass mir Forschung auch viel Spaß macht und dass ich auch mich sehr doll vertiefen kann in bestimmte Problemstellungen und mich mit diesen Problemstellungen dann auch lange auseinandersetzen kann. Und gleichzeitig ist auch ein idealisierter Gedanke dabei, dass man eigentlich nicht so gerne zur Gewinnmaximierung eines Unternehmens beitragen will, sondern an der Universität kann man ein bisschen idealistischer an Dingen forschen, die vielleicht die Welt zu einem besseren Ort machen.
Als ihm ein Jahr vor seinem Abschluss eine Promotionsstelle angeboten wird, muss Pesch nicht lange überlegen. Er sagt zu und entwickelt in den folgenden Jahren ein Verfahren, mit dem man Wertstoffe aus Elektroschrott recyceln kann. Auch Julia Stötzel hat die Idee, dass sie mit ihrer Arbeit etwas verändern will. Auch sie ist promovierte Ingenieurin und auch ihr wird die Promotionsstelle einfach so angeboten von der Professorin, die damals ihre Diplomarbeit betreut. Im Gegensatz zu Georg Pesch war das allerdings nicht das, was sie schon vorher angestrebt, sich gewünscht oder geplant hat.
Und dann habe ich noch gedacht, ja, was denkt die sich denn? Ich bin nicht so gut. Aber ich habe dann gedacht, irgendwie hat sie auch Vertrauen in mich und sie kennt mich ja schon so ein bisschen. Also dann werde ich das wohl mal probieren.
Julia Stötzel hat die Herausforderung gemeistert, aber auch gemerkt, dass eine weitere Karriere in der Wissenschaft für sie nicht in Frage kommt.
Wenn man da in der Forschung bleiben will, muss man das wirklich schon von vornherein A wollen und auch strategisch planen. Das heißt, wenn man dann so viel wie nur möglich irgendwie veröffentlicht, seine ganze Liebe und seinen ganzen Fokus da drauf legt, dann kann das funktionieren.
Denn das anzustrebende Ziel, sagt die 33-Jährige, kann in der Wissenschaft eigentlich nur die Professur sein. Andere Optionen gibt es kaum, weiß auch Georg Pesch.
Das macht niemand persönlich, aber die Situation ist so, dass es einfach Menschen ganz schwer gemacht wird, die in der Wissenschaft vielleicht gar nicht mal Karriere machen wollen, sondern vielleicht einfach nur als Wissenschaftler arbeiten wollen. Denen wird gesagt, es gibt keine Position als Wissenschaftler. Du gehst hier mit hohem Durchsatz durch und entweder du wirst Professor oder du verschwindest.
Denn nach der Promotion dürfen WissenschaftlerInnen nur 6 Jahre befristet angestellt werden. Danach muss die Universität den Vertrag entfristen. So will es das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Viele Universitäten haben aber nach Peschs Einschätzung gar nicht die Mittel, um Verträge für Postdocs zu entfristen. Deshalb habe man nach der Promotion maximal 6 Jahre Zeit, sich für eine Professur zu qualifizieren. Und selbst dann habe man keine Garantie, dass das auch klappe, so Pesch. Er selbst ist jetzt im 4. Jahr nach seiner Promotion und merkt, wie auch für ihn die Luft langsam dünner wird.
Und das ist tatsächlich bedrückend. Das zehrt auch am Nervenkostüm. Das kann man leider nicht leugnen. Und da muss man irgendwann für sich persönlich abwägen, ob man in der Lage ist, das noch weiter auszuhalten oder ob man dann doch irgendwann das Handtuch wirft und sich für eine Karriere in der Wirtschaft entscheidet.
Julia Stötzel hat nicht das Handtuch geworfen, sondern sich bewusst für die Wirtschaft entschieden. Sie arbeitet nun bei einem der führenden Stahlproduzenten als Supportmanager in der Produktentwicklung. Das heißt, die verschiedenen Stahlsorten beobachten, optimieren, variieren. Einfach war es für die Ingenieurin aber nicht, einen solchen Job zu finden. Und die Promotion war dabei nicht unbedingt eine Hilfe, meint sie.
Also wenn man aus der Promotion kommt, ist man so ein bisschen so ein kleiner Zwitter. Man hatte offiziell einen Arbeitsvertrag und damit irgendwo auch Arbeitserfahrung. Für die Industrie zählt das aber nicht so richtig. Das heißt, man ist dann irgendwie mit Anfang 30 auf einmal Berufseinsteiger.
Nach ihrer Promotion bildet sich Julia Stötzel deshalb weiter, lernt Projektmanagement und Qualitätsmanagement. Wichtige Skills, die ihr das Studium nicht vermittelt hat, für einen Job, mit dem sie jetzt voll und ganz zufrieden ist.
Die Produktentwicklung ist für mich gerade genau der richtige Ort. Das ist total vielseitig und spannend. Man hat gleich viel Verantwortung und ist in den ganz wichtigen, tiefen Themen drin. Und das macht gerade total viel Spaß.
Spaß hat auch Georg Pesch bei seiner Arbeit. Er genießt die Freiheiten, die man hat und die Begeisterung, die er für seine Forschung empfindet. Aber wie lange er das noch genießen kann, ist ungewiss.
Eine Karriere in der Wissenschaft braucht ein gottgegebenes Vertrauen darin, dass es schon alles irgendwie funktioniert. Oder man darf überhaupt kein Bedürfnis nach Sicherheit haben. In dem Moment, wo man das Bedürfnis nach Sicherheit hat, führt das dazu, dass man diesen Karriereweg irgendwann nicht mehr gehen kann, weil man diese Sicherheit selten kriegen wird.
Du bist keine Schönheit, vor Arbeit ganz grau. Du liebst dich ohne Schminke, bist eine ehrliche Haut, leider total verbaut. 5 Zeilen und Fans werden sofort wissen, von der Rede ist Bochum, Song von Herbert Grönemeyer. Und die Kolleginnen und Kollegen von Corso klären gleich nach den Nachrichten, wie viel Bochum im Geburtstagskind steckt. Denn Grönemeyer wird heute 65. Ich gratuliere ganz herzlich, verabschiede mich von Ihnen. Das war Campus und Karriere am Montag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Stefanie Gebert.